Sei all'ascolto di Deutsche Radio.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Deutschradio. Ich bin Anne, Praktikantin bei der SIPO, dem Deutsch-Italienischen Kulturinstitut in Prato, und führe euch durch unsere heutige Literaturduo-Sendung. Aber dieses Literaturduo, was ist das überhaupt? Und warum beschäftigen wir uns hier überhaupt mit Literatur? Radio, das heißt ja nicht nur Musik. Wir wollen euch hier natürlich noch einiges mehr mitgeben. Information, Bildung, Gemeinschaft, Meinungsaustausch oder eben auch Kultur, wozu dann natürlich die Literatur gehört. Heutzutage tun sich viele mit Literatur ja oft schwer, vor allem in der jüngeren Generation. Und mit Deutschradio möchten wir innovative Projekte vorstellen, die durch den Austausch zwischen Autor und Leser Interesse an zeitgenössischer Literatur entflammen. Das Ziel ist es dann, junge Menschen dazu zu begeistern, sich auf innovative Weise mit Gegenwartsliteratur auseinanderzusetzen. Also seid gespannt auf unser nächstes Literaturduo, bestehend aus Luna und Marta, die uns heute ihre Geschichten auf Deutsch vorstellen und dann ganz bald auch auf Italienisch. Aber jetzt erstmal zum Projekt des Literaturduos. Das Literaturduo wurde von der Heimann-Stiftung ins Leben gerufen und entwickelt. Die Heimann-Stiftung selbst wurde 2015 vom Ehepaar Achim und Gerda Heimann in Wiesloch bei Heidelberg gegründet. Ihr Ziel ist die Förderung der Völkerverständigung zwischen Deutschland und Italien. Im Mittelpunkt der Stiftung stehen junge Menschen und deren kulturelle Förderung zu verantwortungsbereiten und weltoffenen Persönlichkeiten. Diese Förderung findet mittels interkultureller Workshops, Sprachkursen, Freizeiten und Bildungs- oder Kulturprojekten statt. Und eins davon ist das Literaturduo. Wie das genau funktioniert, hören wir sofort, gleich nach Franz Liszts Liebestraum.
Thank you.
Deutsch Radio Only on Web.
Und jetzt hört ihr mich, Anne, noch einmal und dann hören wir endlich Luna und Martha. Was gibt es zur Heimann-Stiftung zu sagen? Die Heimann-Stiftung führt eigene Projekte durch, um Partnerschaften zwischen Organisationen wie Bildungs- und Kultureinrichtungen wie der unseren zu fördern. Was Literatur angeht, gibt es zwei Projekte, das Literatur-Tandem und das Literatur-Duo. Das Duo richtet sich an Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Italien, die Spaß am Schreiben haben. Die Teilnehmer reichen eine Kurzgeschichte in ihrer Sprache ein und kommen dann als deutsch-italienisches Duo zusammen, übersetzen dann die Kurzgeschichten des fremdsprachigen Partners in die eigene Sprache und ganz am Schluss werden die Kurzgeschichten in einem zweisprachigen Buch veröffentlicht. Heute könnt ihr beide Geschichten aus dem Duo, bestehend aus Luna und Martha, in Deutsch und dann auch kleine Kostproben der Geschichten auf Italienisch hören. Dafür hört ihr dann auch endlich mal jemand anderen als mich. Die Autorinnen nämlich höchstpersönlich lesen euch aus ihren Geschichten vor. Bevor sich die beiden Luna und Martha vorstellen, hören wir zuerst noch Mozarts Lacrimosa.
deutschradio.it.
So, hier sind wir wieder und jetzt habe ich erstmal Luna hier für euch. Hallo Luna, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so im Leben?
Hallo, ich bin Luna, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Deutschland, habe jedoch noch Familie in Italien. Letztes Jahr habe ich Abitur gemacht und momentan mache ich meinen Freiwilligendienst in einer Schule im Norden Costa Ricas.
Wow, Costa Rica, das ist aber ganz schön weit weg. Und was verbindet dich mit Literatur?
Ich habe mich schon immer für Literatur interessiert. Es fasziniert mich, dass man in andere Welten eintauchen kann und andere Realitäten kennenlernen kann. Aber auch anhand von fiktiven Geschichten auf wichtige Thematiken und Probleme aufmerksam machen kann und somit die Rezipierenden zum Nachdenken anregen kann.
Und wie bist du dann zum Literaturduo gekommen?
Da ich selber durch meine Eltern sowohl eine Verbindung zu Deutschland als auch zu Italien habe, bin ich auf das Literaturduo gestoßen. Ich interessiere mich sehr für kulturellen Austausch und mag es, verschiedene Kulturen kennenzulernen. So war ich auch schon mal 3 Monate in Italien. Und genau, ich finde es sehr beeindruckend, inwiefern unsere Sozialisierung, unsere Sicht auf die Welt beeinflusst und wieso verschiedene Perspektiven entstehen. Zudem fasziniert mich der Einfluss und die Macht, die Worte und somit Literatur haben können.
Und was hat deine Geschichte inspiriert?
Zu meiner Geschichte hat mich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bewegt. Mit meiner Geschichte möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Welt uns zwar heile scheinen mag, aber nur weil es uns gut geht, ist es leider nicht überall auf der Welt so. Und man sollte das Privileg der Freiheit und Sicherheit nie als selbstverständlich nehmen. Und niemals die Augen vor der Realität für andere Gruppen der Gesellschaft oder für Menschen in anderen Orten der Welt verschließen, die etlichen unschuldigen Menschen widerfährt. An dessen Stelle ich genauso gut stehen könnte, wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, in Deutschland geboren worden zu sein.
Das sehe ich genauso und ich finde, das ist ein sehr reflektierter Gedanke und auch ein wichtiges Thema. Noch eine letzte Frage, Luna. Warum hat es sich für dich gelohnt und warum sollten auch andere beim Literaturduo mitmachen?
Ich empfehle potenziellen Kandidaten mitzumachen, weil es eine tolle Chance ist, in einen interkulturellen Austausch zu treten und sich mit anderen literaturinteressierten Menschen auszutauschen und andere Perspektiven kennenzulernen. Man hat auf jeden Fall nichts zu verlieren und ist hinterher eine wertvolle Erfahrung reicher.
Danke, Luna, für den kleinen Einblick. Wir hören jetzt noch ein Lied und gleich danach die Geschichte von Luna in ihrer Originalversion auf Deutsch.
Ich verstand es nicht. Wie konnten wir einfach unser Leben leben, obwohl wir geradewegs auf einen Abgrund zusteuerten? Noch vor kurzem hätte man argumentieren können, es herrsche in Europa mehr oder weniger negativer Frieden und militärische Sicherheit sei gegeben. Doch der Angriffskrieg Russlands hatte uns gezeigt, dass all das eine Momentaufnahme war und gehörte zum Begriff der Sicherheit und des Friedens nicht so viel mehr, der ökonomische, ökologische und humanitäre Wohlstand. Es ging nicht allein um die Abwesenheit physischer Gewalt, sondern auch um das soziale und mentale Wohlergehen, oder nicht? Wir konnten doch nicht ausschließlich auf uns blicken. In Deutschland mochte es uns relativ gut gehen, aber global betrachtet sah das doch ganz anders aus. Wie konnten wir das verantworten? Zumal es so viele Thematiken gab, die auch uns in naher Zukunft betreffen würden oder schon betrafen. Der Klimawandel, Gleichberechtigung, Terrorismus, Krieg. Doch wir kehrten es einfach unter den Teppich und lebten unseren Alltag, gingen zur Schule und taten so, als wäre nichts. Es würde schon alles gut gehen. Ich schreckte hoch. Verdammt, der schrille Ton war mein Wecker gewesen. Mittlerweile war es schon 7:30 und ich hatte kein Auge zugedrückt. Wie sollte ich es noch pünktlich schaffen? Ich hatte einfach nicht zur Ruhe kommen können. Wie jede Nacht hatten sich meine Gedanken im Kreis gedreht. Ich stand auf und machte mich hektisch für die Schule fertig. Ein scheinbar typischer Montagmorgen. Ich trat in den Flur, nahm meine Sachen und zog meine neuen blauen Turnschuhe an. Ich öffnete die Tür und erschrak. Ich blickte um mich herum. Nichts als gehende Leere. Ein beißender Gestank hing in der Luft. Der Himmel war durchzogen von dunklen Nebelschwaden. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Die Gebäude neben mir waren fremd. Panisch trat ich wieder in das Haus zurück und schlug die Tür zu. Ich wollte in die Küche zu meiner Mutter. Doch ich stand in einem fremden Treppenhaus. Ich erstarrte vor Schreck. Was sollte ich tun? Eine Welle der Panik überkam mich. Ich setzte mich auf die Treppe und zog mein Handy heraus. Doch nichts. Alle Daten waren weg. Wie konnte das sein? Ich öffnete die Telefon-App und wählte die Nummer meiner Mutter. Doch einzig die Meldung, dass ich keinen Empfang hätte, erschien. Schließlich lief ich die Treppen hoch und klopfte an jede einzelne der Türen. Doch niemand öffnete mir. Ich hämmerte verzweifelt gegen die letzte Tür und sank mit Tränen in den Augen zu Boden. Mein ganzer Körper bebte. Ich hatte Angst. Panische Angst. Dennoch rappelte ich mich wenige Augenblicke später auf. Oder waren schon Stunden vergangen? Ich wusste es nicht. Ich hatte das Zeitgefühl endgültig verloren. Auf meinem Handy blinkte nur die rote Anzeige, die sagte, dass der Akku aufgebraucht sei. Schlimmer konnte es nicht mehr kommen. Ich beschloss, einen weiteren Versuch vor der Tür zu wagen. Vielleicht traf ich draußen jemanden. Ich konnte schließlich nicht der einzige Mensch auf Erden sein. Ich lief die Straße hinunter. Der Ort, in dem ich mich befand, musste abgelegen sein. Er wirkte wie ein Industriegebiet. Nach einer Weile änderte sich die Umgebung. Rechts und links von mir waren große Felder. Doch sie waren kahl und vertrocknet. Eine dunkelgraue Staubschicht lag auf ihnen. In weiter Ferne erblickte ich einen Wald. Es war kein Anzeichen von Leben zu sehen. Nicht mal Vogelgezwitscher war zu hören. Auch keine Insekten waren zu sehen. Alles war tot. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter. Was war passiert? Wo war ich? Und vor allem, was sollte ich tun? Wie kam ich hier weg? Ich lief und lief und lief weiter. Es musste schon später Nachmittag sein. Plötzlich entdeckte ich ein verwittertes, altes Straßenschild neben mir. Ich erkannte einzig die Aufschrift, die vermutlich 5 Kilometer besagte, und lief weiter in die angezeigte Richtung. Es war schon fast dunkel, als ich etwas erblickte, das eine Stadt zu sein schien, oder wohl eher, mal gewesen war. Alles lag in Trümmern. Langsam fiel der Groschen. Ich befand mich in einem Kriegsgebiet. Meine Gedanken waren Realität geworden, die ich nicht einfach wie ein paar Schuhe abstreifen konnte. Plötzlich hörte ich ein lautes Motorengeräusch. Ich wandte mich in die Richtung, in der ich den Ursprung vermutete, und erstarrte. Ein Panzer rollte mir entgegen, direkt auf mich zu. Wie von der Tarantel gestochen, sprintete ich los. Ich war in meinem Leben noch nie so schnell gerannt. Ich lief und lief und lief, doch das Geräusch folgte mir. Es kam mir bedrohlich nahe. Ich war völlig außer Atem. Aber ich musste durchhalten. Hier ging es um Leben und Tod. Auf einmal blieb ich mit meinem Fuß an etwas Spitzem hängen und stolperte. Ich versuchte, mich aufzurappeln, um weiterzurennen, irgendwo Sicherheit zu finden. doch mir tat alles weh. Nach einem tiefen Atemzug setzte ich mich auf und hielt nach dem Panzer Ausschau. Er war weg. Oder wohl eher, ich war weg. Ich saß auf einer Fläche, die wohl mal eine Wiese gewesen war. Sie war vertrocknet und bestand mehr aus Erde als aus Gras. Ich zog meine Beine vorsichtig im Versuch aufzustehen an. Dabei wirbelte ich eine Staubwolke auf. Sie kam mir in die Augen, die jetzt tränten, und ich atmete etwas ein. Ich fing an zu husten und rieb mir die Augen. Als sich der trockene Staub wieder gesetzt hatte und ich zu Atem gekommen war, erblickte ich vor mir etwas, das nach Knochen aussah. Mich überkam ein Würgereiz. Das war vermutlich mal ein Kaninchen oder eine Katze gewesen. Mein Blick glitt weiter nach vorne. Ich sah etwas, das wie ein breiter Trampelpfad aussah. Vermutlich sollte es eine Straße darstellen. Was ging hier vor sich? Wo war ich? Ich war völlig verwirrt. Dennoch stellte sich ein Gefühl der Erleichterung ein. Während der Adrenalinschub nachließ, wurden meine Schmerzen immer stärker. Mein Knie pochte schmerzhaft. Es war aufgeschürft und eine Scherbe oder etwas Ähnliches steckte noch drin. Um einer Schuh. Wo war er? Ich musste ihn beim Stolpern verloren haben. Ich sah mich um. Ich brauchte Hilfe. Da erblickte ich eine kleine Frau mit dunklem Teint und schwarzem gelocktem Haar, die geradewegs auf mich zukam. Sie blieb neben mir stehen und beugte sich zu mir herunter. Dabei redete sie auf mich ein, doch ich verstand kein Wort. Ich kannte die Sprache nicht. Sie fing an zu gestikulieren. Ich solle aufstehen und mitkommen. Sie half mir auf und stützte mich. Ich stöhnte auf. Ich hatte den Boden mit meinem nackten Fuß berührt. Er war kochend heiß. Wir gingen wenige hundert Meter, die mir jedoch wie eine halbe Ewigkeit vorkamen. Mir schmerzte alles. Ich hatte schrecklichen Durst. Die Sonne knallte heiß von oben auf uns herab und die Luft war staubtrocken. Schließlich blieben wir vor einer Hütte stehen. Sie war sehr klein und schon sichtbar in die Jahre gekommen, ähnelte dem Gartenhäuschen zu Hause. Bei dem Gedanken an zu Hause schossen mir direkt die Tränen in die Augen und ich musste einen Schluchzer unterdrücken. Von drin war ein Stimmgewirr zu hören. Die nette Frau winkte mich herein. 6 Kinder, schätzungsweise zwischen 3 und 15 Jahren, kamen auf uns zu und redeten wild durcheinander. Mir wurde eine graue, abgenutzte Matte gereicht. Ich sollte mich setzen. Die Frau verschwand und kam kurz darauf mit einem Lappen und einem Eimer Wasser wieder. Sie kniete sich vor mich und begann langsam die Wunde zu säubern. Nach einer gefühlten Ewigkeit war sie fertig und die Wunde gereinigt. Naja, so gut, wie es mit den Utensilien eben ging. Plötzlich knarrte es laut und die Tür flog auf. Ein heftiger Luftzug kam herein. Dabei wurde Sand von draußen hereingewirbelt und ein Stapel Blätter fiel zu Boden. Ich fing wieder an zu husten. Ein kleiner Junge stand ganz selbstverständlich auf, schloss die Tür wieder, hob die Blätter auf, fegte den Sand beiseite. Daraufhin verschwand er kurz und kam mit einem großen Wassereimer wieder. Dieser war jedoch fast leer. Dennoch forderte die Unbekannte ihn selbstlos dazu auf, mir einen Becher aufzufüllen. Wo war ich gelandet? Die Menschen waren so nett, gastfreundlich und hilfsbereit. Doch zu sehen, unter was für Bedingungen sie lebten, war grauenhaft. Die Hütte war nicht größer als mein Kinderzimmer. Sie bestand aus einem einzigen Raum, der mit Hilfe einer Gardine abgetrennt war. Das war viel zu wenig Platz für mindestens 7 Menschen. Sie wirkte äußerst instabil, als könnte sie mit dem nächsten Luftzug wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Es gab kein fließendes Wasser, und das waren die Dinge, die mir in meinem jetzigen Zustand ins Auge fielen. Ganz zu schweigen von dem, was ich gar nicht sehen konnte. Die Umstände mussten unglaublich prekär sein, und das war das Leben dieser so offenen und freundlichen Menschen. Womit hatten sie es sich verdient? Und ich lebte im privilegierten Deutschland und verdrängte einfach, dass das hier die tägliche Realität abertausender Menschen war. Mit unserem verantwortungslosen Verhalten waren wir für so vieles verantwortlich, was diese Menschen durchlebten. Obwohl wir die Mittel hätten, ihnen zu helfen. Doch wir verschlimmerten es bloß. Ich wurde am rechten Arm angetippt und schrak aus meinen Gedanken hoch. Die Frau zeigte fragend auf meinen Fuß. Jetzt spürte ich es, er schmerzte stark. Sie hob mein Bein vorsichtig an. Der Knöchel war dick angeschwollen. Um ihn sich anzusehen, zog sie den übrig gebliebenen Turnschuh aus und legte ihn zur Seite. »Wo warst du denn so lange? Ich habe mir schreckliche Sorgen gemacht.« »Ach du meine Güte, wie siehst du denn aus?« ertönte eine vertraute Stimme aus der Küche.
Und so klingt Lunas Geschichte auf Italienisch.
La strada verso scuola. Drin, non capivo. Come potevamo vivere la nostra vita quando eravamo diretti verso un abisso? Non molto tempo fa si sarebbe potuto sostenere che in Europa esistessero tanto la pace quanto la sicurezza militare. Ma la guerra di aggressione della Russia ci ha mostrato come tutto questo fosse solo un'istantanea. E non avrebbe dovuto esserci molto di più nel concetto di sicurezza e di pace? La prosperità economica, ecologica...
Das war jetzt erstmal nur ein kleiner Sneak Peek von Lunas Geschichte auf Italienisch. Ihre ganze Geschichte auf Italienisch gibt's in unserer nächsten italienischen Literaturduo-Folge. Und Marta habt ihr jetzt auch schon gehört. Das war nämlich sie, die uns Lunas Geschichte auf Italienisch vorgelesen hat. Jetzt heißen wir nämlich auch Marta ganz herzlich willkommen. Hallo Marta, stell dich doch mal vor.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier bei Ihnen zu sein und meine Erfahrungen mit dem Literaturduo zu teilen. Mein Name ist Marta Ferrari, ich bin 15 Jahre alt, bin Italienerin und besuche seit meinem dritten Lebensjahr die deutsche Schule, die bereits ein Ort der Begegnung ist. Zurzeit bin ich in der 10. Klasse und ich mag sowohl Geisteswissenschaften als auch wissenschaftliche Fächer. Ich habe eine Leidenschaft für Musik. Ich spiele nämlich Geige und ich mag auch Fremdsprachen, wie zum Beispiel Französisch und Englisch. Und ich mag es auch, Sport zu treiben, insbesondere Volleyball und Leichtathletik. Und durch die deutsche Schule hatte ich auch die Gelegenheit, Kinder und Jugendliche aus anderen Kulturen kennenzulernen.
Und was für eine Rolle spielt Literatur in deinem Leben?
Für mich spielt die Literatur eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben, da ich als Kind immer es gemocht habe, Geschichten zuzuhören oder später auch noch zu lesen, weil es mich immer ermöglicht hat, mit der Fantasie zu reisen. Und zu Hause pflege ich immer mein Bücherregal sehr sorgfältig und darin habe ich eine sehr traditionalistische Einstellung, da ich es lieber habe, wenn ich meine Bücher blättere und nicht zum Beispiel auf Geräten schaue, weil ich es lieber habe, mich direkt mit dem Buch zu konfrontieren und zum Beispiel Gedanken und Gefühle und Anmerkungen am Rand zu notieren und dann sie im zeitlichen Abstand wiederzulesen und zu bewerten, ob etwas in meinen Gefühlen oder Gedanken sich verändert hat. Und genau, als ich dann Mädchen geworden bin, wollte ich mich immer irgendwie in der Autorin versetzen von einer Kurzgeschichte oder von einem Roman. Und ich wollte immer versuchen zu verstehen, wie eine Geschichte abläuft und zum Beispiel, was die Beweggründe sind und die Art und Weise, wie es den Leser erreicht, die Emotionen, die man auf diesem Weg eben trifft. Und ich wollte mich eben selbst auf die Probe stellen, selbst mal Autorin zu werden. Und genau.
Das Literaturduo-Projekt, wie hast du das erlebt?
Das Projekt des Literaturduos ist sehr interessant gewesen, da es zunächst einmal eine große Chance für uns Jugendliche gewesen ist, da es uns erlaubt hat, eine Verbindung mit einem Gleichaltrigen, der vielleicht dieselben Leidenschaft und dieselben Interessen wie wir eben teilen und das gleiche Projekt zu führen und irgendwie so eine Verbindung herzustellen und sich auch austauschen zwischen verschiedenen Kulturen, Staaten und Ideologien und Ideen und so weiter.
Ja, genau dieser Austausch ist uns auch super wichtig. Jetzt zu deiner Geschichte. Was war deine Inspiration?
Was das Thema meiner Kurzgeschichte betrifft, also Einwanderungsthema, habe ich mir überlegt, dass es ein Hauptthema der modernen und der kommenden Zeiten sein wird. Und wir konfrontieren uns heute schon mit großen Herausforderungen. Kriege, Klimawandel, demografisches Wachstum, Wachstum insbesondere in den Entwicklungsländern, da sie manchmal an grundlegenden Ressourcen, wie zum Beispiel an Wasser, mangeln. Und schon heute erleben wir Massenmigration von Menschen wie uns, die zum einen auf der Flucht vor aufständischen Kriegen fliehen müssen und zum anderen fliehen sie aus Gebieten, die besonders anfällig für den Klimawandel sind. Italien, also ist das Tor zu Europa aufgrund seiner physischen Beschaffenheit, da sie eben viele Küstenlinien hat und ist seit Jahren eben mit der Vertreibung durch Migration konfrontiert. Und die Tagesschau, Tageszeitung und so weiter liefert uns tagtäglich dramatische Geschichten und Bilder. Genau eine dieser Geschichten hat mich besonders beeindruckt und mich dazu veranlasst, eben das Thema der Einwanderung als Thema meiner Kurzgeschichte darzustellen.
Ja, sehr beeindruckend. Und genauso wie Lunas auch ein sehr wichtiges Thema. Würdest du denn auch anderen Jugendlichen empfehlen, beim Literaturduo mitzumachen?
Ich empfehle auf jeden Fall, sich zu bewerben, allen Jugendlichen, weil es eine sehr lehrreiche und interessante Erfahrung gewesen ist, weil ich so die Heimatstiftung kennengelernt habe, die mit großem Engagement sich für die Menschen, für die Jugendlichen eben bemüht. Und natürlich auch wegen dem Kennenlernen und dem Austausch von einer Jugendlichen in einem anderen Staat, wie es auch bei mir passiert ist mit meiner Austauschpartnerin Luna Konrad. Vielen Dank und tschüss!
Danke auch Martha für deine Antworten. Jetzt, wo wir auch Martha kennengelernt haben, sind wir bereit für ihre Geschichte. Sie heißt Kintos Traum und wird euch jetzt von Luna auf Deutsch präsentiert.
Bleibt jetzt sitzen und schaltet eure Handys aus. Wir sind 150 Meter von der Küste entfernt. Bald sind wir da und können an Land. Das Wichtigste ist es, sitzen zu bleiben und euch ruhig zu verhalten. Nach der langersehnten Nachricht, die fast anteilnahmelos von einem der Männer der Organisation gebrüllt wurde, war ein tiefes Aufatmen seitens der Reisenden zu hören. Sie hatten eine lange Reise mit ungnädigem Wetter, starkem Seegang und peitschendem Wind hinter sich. Nach den ersten relativ ruhigen Seetagen waren die Kinder an Bord am Ende ihrer Kräfte. Die Lebensmittelvorräte waren nahezu erschöpft und es herrschte das totale Chaos an Bord. Die Frauen hatten ihr Bestes gegeben, in dieser überfüllten Arche unter unmenschlichen Bedingungen, die nicht rettend sein würde, etwas Würde zu wahren. Als die Sonne aufging, war die Erinnerung an den Morgen vor 4 Tagen, als die Leinen in Izmir losgemacht wurden, wieder ganz lebhaft, in den hoffnungserfüllten Erwartungen der Reisenden. Ungeachtet des kurzen, erzwungenen Zusammenlebens an Bord des brüchigen Gefährts hatten sich Freundschaften geschlossen, Träume miteinander verflochten, Erfahrungen waren ausgetauscht worden, sowie Schwierigkeiten und kleine Glücksmomente miteinander geteilt worden. Ein neues Leben hatte das Licht der Welt erblickt. Die Augen der frischgebackenen Mutter erstrahlten trotz der Schmerzen vor Freude. Ein Sprachgewirr aus Persisch, Paschtu, Dari und Urdu hatte diese kleine lebhafte Gemeinschaft auf ihrer turbulenten Reise begleitet, welche zwar gut bezahlt, jedoch fernab von jeglichem Komfort war. Es hätte ein Traum sein können, so viel Leben auf so engem Raum. Die erzwungene Nähe ließ die Existenz miteinander verschmelzen und raubte die Individualität sowie die Möglichkeit, einen noch so kleinen Raum für sich zu finden. Nachdem die Wörter in brüchigem, aber zweckerfüllendem Englisch ertönt waren, richteten Suad, Javid, Sajed und Güsum den Blick gen Himmel, um Dankbarkeit gegenüber denen sie sich bei ihrer Reise anvertraut hatten, auszudrücken. Leise, diffuse, aber diskrete Gesänge waren zu hören. Einige holten ihre Sajajid hervor, um das 5. und letzte Gebet des Tages zu sprechen. Das Licht der Taschenlampen ließ die sorgsam verwahrten Teppiche erstrahlen, die nach dem Gebet mit derselben Sorgfalt, wie sie ausgerollt und gerichtet worden waren, wieder verstaut wurden. Nach dem Gebet schienen einige erfüllt, andere traurig. Vielleicht hatte die auf dem Gewebe abgebildete Mirab sie an Mekka erinnert oder die anderen Verzierungen, der Kamm oder die Hände für die korrekte Position während des Gebetes, hatten sie möglicherweise daran erinnert, dass sie seit Tagen die Ablution nicht praktizieren konnten. Vielleicht hatte sie die Frustration übermannt, weil sie sonst stets die Rituale aufmerksam und wie vorgeschrieben durchführten, um ihre Tradition zu pflegen. Mina und Fereshte flochten sich die langen, dunklen Haare, die im Licht der aufgehenden Sonne glänzten. Sie hatten eine Beschäftigung gefunden, um sich die Zeit zu vertreiben. Mittlerweile schliefen sie schon seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr. Sie wussten nicht mal mehr, wie viel Uhr es war. Und diesmal hatten sie es nicht geschafft, wie anfangs, sich vom Meer in den Schlaf wiegen zu lassen. Unter diesen Bedingungen schlafen zu können, konnte als Geschenk angesehen werden, da die Zeit verstrich, ohne dass man es mitbekam und ohne dass man die Gefahren, die im Hinterhalt lauerten, bemerkte. Andere Mitreisende, die einen weniger empfindlichen Magen hatten oder erschöpft als sie waren, ruhten wenige Zentimeter entfernt. Sie hatten sich auf die bloßen Holzbretter gelegt, an ihre Rucksäcke voll mit ihrem Leben geklammert, wirkte ihre Haltung nicht allzu unbequem. Einen Atemzug entfernt zusammengekauert, tranken Atikula und Rami den letzten übrig gebliebenen Schluck frischen Wassers. Als sie bemerkten, dass der Schlaf die Mädchen neben ihnen übermannt hatte, griffen sie liebevoll einen Lumpen, um die erschöpften Körper zuzudecken. Koffer und Trollys machten sich bemerkbar, indem sie gegen das Holz des überfüllten Bootes schlugen. Aus dem Inneren schauten frische und feinsäuberlich zusammengelegte Hemden und Hosen und Shirts hervor. Alles, was ihre Besitzer für den Start in ihr neues Leben gebrauchen könnten. Aus manchen Taschen schienen wertvolle Salwar-Kamis aus feinbestickter Baumwolle hervor. Die Frauen, die sie ausgewählt hatten, hatten es möglicherweise wegen der Bequemlichkeit des zusammenpassenden Zweiteilers mit seiner langen, weiten Hose und der langen Bluse, die Arme und Hüfte bedeckte, getan. Vielleicht hatten sie auch einen Teil ihres Herzens, welches sie mit ihrem bisherigen Leben verbanden, mitnehmen wollen, um es in ihre neue Zukunft zu projizieren. Die Zukunft, die schon am Horizont zu erahnen war. Dieser Horizont schien jedoch momentan sehr düster. In den vorherigen Tagen war die Wetterlage insgesamt relativ ruhig gewesen, aber dieser letzte Tag hatte einen starken Seegang mit sich gebracht und überschattete den Sonnenaufgang in einem Wirbel eines kräftigen grauen Windes. Shaida stand etwas abseits. Seit einigen Stunden hatte sie Schutz in einer Ecke des Gulets gefunden. Sie war den ganzen Tag aktiv gewesen. Sportlich wie sie war, hatte sie für Ordnung im Schiff gesorgt, geholfen, wo es nötig war und die Kinder beschäftigt. Sie, die entschieden hatte, sich vorübergehend von ihrer Tochter zu trennen. Für die Dauer der Reise ins ersehnte Europa und der Suche nach einem neuen Leben, nach dem schmerzhaften Scheitern ihrer Ehe. »Ja, auch ich bin Mutter. Ich habe eine 5-jährige Tochter«, hatte sie kurz zuvor begeistert auf die indiskreten Fragen Shaziers geantwortet. »Ein Mädchen aus Kitar, so wie sie es war.« »Und warum ist sie jetzt nicht bei dir? Wo ist sie? Vermisst du sie nicht?«, wollte das neugierige Mädchen wissen. »Sie ist leider sehr krank, weshalb sie so eine Reise nicht bewältigen könnte.« Die Ärzte aus Belutschistan haben mir versichert, dass sie in Europa besser behandelt werden könnte. Jetzt ist sie bei ihren Großeltern, meinen Eltern. Sie werden sich um sie kümmern, bis ich zurück bin, antwortete Shaida zuversichtlich. Als Noor Shaziers Mutter das hörte, entschuldigte sie sich für die Neugierde ihrer Tochter und versuchte, die Aufmerksamkeit der Tochter von Shaida abzuwenden. »Geh dein Kuscheltier holen«, forderte ihre Mutter sie auf. »Siehst du, es ist gerade ans Ende des Boots gerollt. Wenn du nicht schnell genug bist, wird es im Meer versinken. Siehst du, wie hoch die Wellen sind? Siehst du da schon Spritzer ins Boot kommen? Beeil dich!« Shaida bemerkte Noors Versuch abzulenken und beruhigte sie. »Mach dir keine Sorgen. Die Fragen deiner Tochter sind gar kein Problem. Im Gegenteil, ich denke, dass es für sie normal ist, sich zu fragen, was ich hier alleine zwischen den ganzen Familien mache.« »Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, wir sind alle hier, weil wir von einem elenden Leben fliehen. weil wir von einem Leben, anders als unserem jetzigen, unvollständigen Träumen. Jeder mit seinen eigenen Gründen, suchen wir alle eine bessere Zukunft. Siehst du den Jungen da hinten? Er heißt Maysam. Er ist aus Herat und 15 Jahre alt. Er reist alleine. Seine Familie wohnt in Mashhad, aber er will zu seinem Onkel Hadi nach Hamburg, um Medizin zu studieren. Er hat mir erzählt, dass er in seinem Land keine Perspektive sieht und dass sein Onkel seit 2009 in Deutschland lebt. Auch er war über das Meer nach Europa gelangt. Stell dir vor, er ist auf den griechischen Inseln gelandet, nachdem er in der Türkei an Bord eines Schiffes gegangen ist. Daraufhin hat er Athen erreicht und hat sich unter einem LKW versteckt, um auf eine Fähre zu gelangen. Dann ist er von Patras nach Ancona und schließlich nach Deutschland. Er hat 7 Jahre ohne Dokumente gelebt und jetzt arbeitet er bei DHL mit einem offiziellen Vertrag und festem Gehalt. Er ist zufrieden, auch wenn weit entfernt von seinem geliebten Land. Auch ich hoffe, es zu schaffen, sagte Shaida den Blick senkend mit feuchten Augen. Du hast recht, bestätigte Noor mit ruhiger Stimme. Auch wir suchen eine bessere Zukunft. Auch Ibrahimi, der Afghane, der mir so viel in den letzten Tagen geholfen hat. Er ist mit seiner ganzen Familie hier. Er hat mir erzählt, dass Menschen aus Afghanistan wegen der Taliban, wegen Hunger und Armut flüchten. Er konnte in seinem Land keine Arbeit mehr finden. Und nach kurzer Zeit befand seine Familie sich am Rande der Gesellschaft. Daraufhin haben sie beschlossen, nach Istanbul zu gehen, wo sie 2 Jahre gelebt haben. Sie hatten jedoch keine Dokumente und konnten dort nicht weiterleben. So haben sie beschlossen, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Die Schwester Ibrahimis war zwar dagegen, aber sie hatte es nicht geschafft, ihre Familie vom Gedanken abzubringen. Schlussendlich hatte sie sie unterstützt, das Geld für die Reise zusammenzukratzen. Um das zu schaffen, mussten sie große Opfer bringen, denn sie sind zu viert. Er, die Ehefrau und 2 jugendliche Töchter. Siehst du die 2 Mädchen dort hinten zusammengekauert? Ach du meine Güte, seufzte Shaida. Ich kann mir nicht vorstellen, über was für eine Summe wir hier reden. Auch mir ist es alles andere als leicht gefallen, das erforderte Geld zusammenzukriegen. Und ich bin alleine hier. Stell dir vor, ich musste 2 Jahre spielen, um die $4,000, die mich diese Reise gekostet hat, zur Seite legen zu können. Spielen? In welchem Sinne spielen? Hakte Noor nach. Tut mir leid, ich habe spielen gesagt, weil das meine Arbeit ist, erklärte Shaida. Ich bin beruflich Profisportlerin. Ich habe viele Jahre lang Fußball gespielt, aber momentan bin ich Kapitänin der nationalen Frauenhockeymannschaft Pakistans. Wirklich? Ich kann es nicht glauben. Du bist Shaida Rasa Ghulam? Du bist es wirklich aus Fleisch und Blut. Mein Bruder verfolgt jedes einzelne Spiel unseres Hockey-Nationalteams. Er ist leidenschaftlicher Fan. Wenn es momentan nicht verboten wäre, würde ich sofort mit ihm videotelefonieren, um ihm zu zeigen, dass ich bei dir bin. Womöglich können wir es machen, sobald wir in Italien sind. Soweit ich es verstanden habe, fehlt gar nicht mehr viel. Würde es dir was ausmachen, mir diesen Wunsch zu erfüllen? Ich weiß mit Sicherheit, dass du ihn glücklich machen würdest, sagte Noor enthusiastisch. Selbstverständlich können wir das machen, antwortete Shaida zugleich berührt und stolz, erkannt worden zu sein. In diesem Moment hielt sie inne. Sie war erstarrt. Der Film ihrer Existenz zog an ihr vorbei. Der Rest war wie verbannt. Es gab nur sie und die Erinnerung ihres Lebens. Sie war zwar jung, dennoch hatte sie schon ein bewegtes Leben gehabt, reich an Emotionen, Freude, Zufriedenheit, aber auch geprägt durch Terror und Angst. Die Bilder ihrer 27 Jahre brachen aus, plötzlich wie ein Fluss bei Hochwasser. Die Kindheit mit der Familie in Kitta, die geliebte landwirtschaftlich geprägte Stadt, Landeshauptstadt des englischen Baluchistans, nicht weit von der afghanischen Grenze. Der Obstgarten des Pakistans, wie sie ihn liebevoll bezeichnete. Eiskalt im Winter, im von hohen Hügeln und Bergen des Tobakakar umgebenen Tals liegend. Eine natürliche Festung, der Shaida sich verbunden fühlte,
Sie liebte es, sich zu erinnern, wie der Name vom Wort Quatar abstammte, was auf Paschtu stark bedeutete. Stark, wie sie es hatte sein müssen, konfrontiert mit den Widrigkeiten des Lebens und den Vorurteilen, die für sie einen traditionellen Frauenberuf vorsahen. In ihrem Land musste man stark sein, insbesondere wenn man eine Frau war, und Hazara wie sie. Sie mochte es, sich in den Gedanken fallen zu lassen, Tochter der sagenumwobenen Hochburg der aberländischen Grenze zu sein, Drehscheibe zwischen dem Iran und Afghanistan. Eine Stadt, resilient wie sie, die sich biegt, aber nicht zerbricht. Nachdem Kitta 1935 von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden war, schaffte sie es, sich wieder aufzubauen. Dabei entstanden neue Viertel aus der Asche der verlorenen Vergangenheit. All das hatte Shaida aus den Erzählungen ihrer Großeltern gelernt, die alten Eltern ihrer Eltern, die sich mit allen Mitteln, besorgt von der Idee, dass ihr etwas Schreckliches zustoßen könnte, gegen ihren Aufbruch gewehrt hatten. »Ihr müsst euch nicht sorgen, es wird alles so kommen, wie es kommen soll«, beruhigte sie sie in den Tagen nach ihrer Entscheidung, nach Europa zu gehen. »Ich muss es machen, vor allem für die kleine Saman. Ihr wisst, dass sie eine gute medizinische Versorgung braucht und es hier für sie keine Zukunft gibt. Außerdem muss ich es auch für mich machen«, versicherte Shaida in überzeugendem Ton. »Als alleinerziehende Mutter wird es hier für mich immer schwierig sein. In Europa ist es nicht so ein Stigma. Ich bin sicher, dass ich dort viele Möglichkeiten haben werde, auch auf dem Arbeitsmarkt, die es mir endlich ermöglichen werden, selbstständig zu sein. Ihr werdet sehen, dass es mir gut gehen wird und vielleicht könnt ihr eines Tages nachkommen, sodass wir alle zusammen in einem freien Land leben können«, hatte sie ihren Eltern gegenüber beharrt. Jetzt halten diese Wörter lautstark in ihrem Kopf wieder, als hätte sie sie eben erst gesagt. Sie erinnerte sich an die lebhaften Farben des Bazars in Kitta, reich an Geschichten und Kultur, in dessen heterogene Bevölkerung aus Pashtun, Hazara, Belutschen und Blaui sie einzutauchen liebte. Sie erinnerte sich an ihren Lieblingsbazar in Kandahar, wo sie den Stoff für den Schleier, den sie gerade trug, gekauft hatte. Er bedeutete ihr so viel, dass sie auf dem Zipfel, über den sie gerade liebevoll strich, das Wort Kintu gestickt hatte. Es bedeutete Sieg und war der verdiente Spitzname, den ihre Mitspielerinnen ihr nach ihrem entscheidenden Beitrag als Kapitänin bei den letzten Meisterschaften gegeben hatten. In Gedanken war sie in diesem Ort. Ihr Geruchssinn war wieder berauscht von den Gewürzen, die in den Jute-Säckchen ausgestellt waren. Vor ihren Augen sah sie die bunten Stoffe, den glitzernden Spuck in tausend verschiedenen Formen. Die Teppiche, die in einem Kaleidoskop von bunten, duftenden Eindrücken widerspenstig präsentiert wurden. Es war, als wäre alles direkt vor ihr. Sogar ein schmackhaftes Saji, eine saftige Lammkeule mit Reisfüllung, ihr traditionelles Lieblingsgericht. Sie dachte an die britische Festung, von dessen strategischer Lage aus man den besten Blick auf die Stadt hatte. Man konnte das Archäologische Museum, die Askari-Moschee, die Nationalparks Hingol und Henna Lake, eine Oase des Friedens in den dunkelsten Momenten des Lebens erblicken. So wie es der im Jahr 2013 gewesen war, als Shaida sich von ihrer geliebten Cousine Fatima hatte verabschieden müssen, die einer Bombe zum Opfer gefallen war, welche in dem Bus explodiert war, in dem sie mit ihren Kommilitoninnen unterwegs gewesen war. Eine weitere Gewalttat, mit der Shaida aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur schaitischen Hazara, die seit Jahren von sunnitischen Extremistengruppen und der IS verfolgt wurde, konfrontiert war. Diese schreckliche Erinnerung erschütterte sie Tag für Tag, ebenso wie die Angst, aber Shaida hatte sich gezwungen, sie nicht über ihren Lebenswillen und ihren Tatendrang siegen zu lassen. Dank ihres Engagements und ihrer Entschlossenheit gelang es ihr, sich im Sport zu behaupten. Sie wurde Kapitänin im Hockey-Nationalteam der Frauen und spielte 8 Saisons als Profifußballerin für Balochistan United, einem Team aus Kitta, welches sich der Inklusion gewidmet hatte und bestand aus Athletinnen verschiedener Ethnien und Religionen. Shaida war stolz auf ihre Leistung, nicht zuletzt, weil sie ihr erlaubten, ihre Familie zu versorgen. Plötzlich schrak Shaida auf. In Gedanken versunken kam es ihr wie eine Ewigkeit vor, doch es waren kaum 5 Minuten vergangen. Die Schreie von Shazia holten sie in die Realität zurück. »Mama, Mama, wo sind wir? Wann kommen wir an?
Ich bin müde, ich will nicht mehr hier sein. Wann steigen wir aus? Bitte lass uns aussteigen. Mit Erweis, schluchzte das Kind mit seinem Stofftier in der Luft wedelnd. Er will auch aussteigen, er hält es nicht mehr aus, lass uns aussteigen. Nur versuchte vergeblich, sie zu beruhigen. Shaida winkelte das kleine Mädchen zu sich, um ihr eine gute Nachricht zu überbringen. Shazia ging nicht sehr überzeugt auf Shaida zu. Shaida drückte die Kleine an sich, während sie in ihre Augen schaute. »Weißt du, wo wir sind, Shazia?« fragte sie. »Nein«, antwortete das Kind niedergeschlagen. »Weißt du, wie Italien aussieht?« »Nun«, fuhr Shaida fort, »wir sind fast da, und diesmal wirklich. Wir haben Italien fast erreicht. Es ist wie ein Stiefel geformt, weißt du. Und wir befinden uns jetzt fast unter seinem Absatz. Kannst du dir das vorstellen?« »Wir befinden uns im Ionischen Meer und werden sehr bald am Strand eines Ortes namens Cutro ankommen. Das ist in der Nähe von Crotone, einer Stadt der italienischen Region Kalabrien. Siehst du den Strand? Er liegt direkt vor uns.« Ihre Worte hatten die kleine Shazia fasziniert, die stehen blieb und mit ihren großen dunklen Augen den Horizont ergründete. Plötzlich ertönte ein furchtbarer Knall. Alles erbebte abrupt. Rucksäcke rutschten auf eine Seite, Körper stapelten sich übereinander, Kinder begannen verzweifelt zu weihen. Angstschreie zerrissen den blähenden Himmel. Die Unterseite des Bootes hatte sich in einem Felsen verkeilt. Wasser trat ein und mit ihm auch Verzweiflung und Panik. Da es an Bord keine Luft zum Atmen gab, sprangen diejenigen, die schwimmen konnten, ins Wasser und klammerten sich an die Überreste des zerbrochenen Rumpfes. Andere versuchten, sich gegenseitig zu stützen, aber in dem Gedränge war das nicht einfach und die Schwächere spürten, wie ihnen die Kraft ausging. Mit einem Ruck zog Shaida Nur und Shazia neben sich. Sie standen unter Schock, sahen sie an, aber konnten sie nicht sehen. Sie waren erschüttert, ihre Blicke waren leer. Shaida umarmte sie fest und sagte ihnen, dass alles gut werden würde, dass bald Hilfe eintreffen würde, dass Europa sie nicht der Kraft dieser Wellen überlassen würde, dass sie so nah am Land waren, dass sie es fast geschafft hatten, dass die Patrouillenboote nur noch einen Schritt entfernt waren, dass sogar das Flugzeug, ja, sie hatte es über ihren Kreisen hören, käme, dass man Fischer kommen sehen konnte und dass jemand vom Ufer bereits auf dem Weg war, um ihnen zu helfen. »Nein«, sagte sie zu sich selbst, während ihre Gedanken auf ihr kleines Mädchen fokussiert waren. »Es kann nicht alles so enden. Es darf nicht alles so enden.« Sie schloss ihre Augen. Ein Strom heißer Tränen begann über ihr blasses Gesicht zu rinnen. Es war die einzige Wärme an einem kalten Morgen Ende Februar. Nach einem erneuten dumpfen Aufprall fanden sie sich im eiskalten Wasser wieder. Sie hatte Mühe, sich über Wasser zu halten, während ihre durchnässten Kleider sie nach unten zogen. Sie schnappte nach Luft, sie konnte nicht atmen. In ihrem Mund und in ihrer Nase breitete sich der eklige Geschmack des Salzwassers aus. Die Dunkelheit, die Lichter in der Ferne, die gedämpften Geräusche, die entsetzlichen Schreie, der Kampf mit den Wellen, der verzweifelte Versuch, ein nahegelegenes Holz zu ergreifen. Ein Moment lang schien der unbezwingbare Überlebenswille über die Unvermeidlichkeit der Tragödie zu siegen. Doch Shaida war erschöpft. In diesem ungleichen Kampf hatte ihr starkes, junges Leben bereits alles gegeben, was möglich war. Es war 4:30 Uhr morgens, als alles zum Stillstand kam. Der Strand mit den Holzbrettern, die durch die Wut des Windes und Wassers zerstört worden waren, ist ein stummer Zeuge dieses Geschehnisses. Dort auf dem nassen Sand, zusammen mit Erweis, zerfetzt und vom Wasser aufgequollen, bedeckt mit dem zerrissenen Schleier der Siege von Shaida.
Deutsch Radio.
Und so klingt Martas Geschichte im Original auf Italienisch.
Il miraggio di Quinto. Ora restate seduti e spegnete i cellulari. Siamo a 150 metri dalla costa, tra poco arriveremo sulla spiaggia e potremo sbarcare. L'importante è rimanere seduti e tranquilli. Dopo l'agognato annuncio, gridato senza troppo coinvolgimento da uno degli uomini dell'organizzazione, l'umanità in balia delle onde trasse un sospiro di sollievo. Il viaggio era stato lungo, il mare grosso, il vento sferzante, il cielo inclemente.
Das war jetzt erstmal nur ein kleiner Sneak Peek von Martas Geschichte auf Italienisch. Ihre ganze Geschichte in der italienischen Originalversion gibt's in unserer nächsten italienischen Literaturduo-Folge zu hören. Das waren also Luna und Marta mit einem Ausschnitt aus ihren Geschichten, die sie für das Literaturduo 2023 geschrieben haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch Teil eines solchen Literaturduos werden. Zurzeit läuft nämlich die Ausschreibung für das Literaturduo Literario 2024. Aber beeilt euch, die Bewerbungsfrist endet am 28. April dieses Jahr. Alle Informationen zur Ausschreibung findet ihr auf der Internetseite der Stiftung unter www.heimann-stiftung.de. Die Seite verlinken wir euch auch im Internetseite von Deutschradio unter Progetti und dann Letteratura, wo ihr weitere Informationen finden könnt. Auch die Geschichten und mehr zu Marta und Luna werdet ihr dann dort finden. Und noch ein Hinweis, wir arbeiten gerade an einer Version dieser Sendung auf Italienisch. Auf diese Folge könnt ihr euch dann ganz bald schon freuen. Natürlich wird sie dann wie immer bei Radio Gas laufen. Das war's auch schon, meine Lieben. Unsere heutige Deutschradio-Sendung zum Thema Literaturduo endet hier. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns bestimmt ganz bald wieder.
Deutschradio, nur auf Radio Gas. Jeden Freitag von 14 bis 15 Uhr und jeden Samstag und Sonntag von 12 bis 13 Uhr.